Wir schauen uns heute weiter den Kolosserbrief an und wir sind schon an einem Teil des Briefes angekommen, wo Paulus schon seit dem dritten Kapitel praktisch zeigt, wie das christliche Leben aussieht. Im christlichen Leben geht es nicht nur um Anforderungen oder etwas zu tun und nicht zu tun. Die Bibel ist kein Buch voller Anweisungen, das du öffnen kannst. Und auf der einen Seite sind die Gebote und auf der anderen Seite sind die Verbote. Und danach richtest du dein Leben aus. Paulus schreibt uns im Kapitel 3 vom Kolosserbrief, dass du als Christ gestorben bist. Wir leben nicht mehr für diese Welt. Du und ich haben nun einen Blick auf die Ewigkeit Gottes gerichtet, weil wir als Christen tot sind im Reich des Todes und zum Leben erweckt worden sind im Reich der Liebe seines Sohnes. Wir sind durch den Heiligen Geist wiedergeboren als Kinder Gottes. Wir haben das in den Predigten von Carsten ernst gehört und wir leben jetzt in diesem Reich Gottes. Und natürlich, wir sind noch in diesem Fleisch, wir sind noch auf dieser Erde. Doch wir sollten uns daran erinnern, dass wir Einwohner sind des himmlischen Jerusalems, Kinder Gottes. Deswegen dürfen wir als Kinder Gottes unser Leben nicht einfach so verschwenden, es einfach so dahinleben, sondern wir leben es zu Gottes Ehre und sind Zeugen seiner Gnade an uns. Wir haben das letzte Mal, als wir den Kolosserbrief betrachtet haben, die Auswirkungen des Evangeliums und die Allgenügsamkeit Jesu Christi in der Beziehung untereinander gesehen, in der Beziehung, die wir Christen in der Gemeinde haben. Jetzt kommt der Apostel Paulus auf einen viel engeren Kreis, auf einen viel vertrauteren Kreis. Er spricht von Menschen, die wir mehrere Stunden am Tag sehen und erleben dürfen. Es ist die Familie, es sind die Arbeitskollegen und der Chef. Doch es gibt viele Christen heute, die sagen, dass die Bibel uns Anweisungen geben darf, wie wir in der Kirche leben dürfen, wie wir uns verhalten sollen in der Kirche. Sie sind damit einverstanden, wenn die Bibel uns Regeln gibt, dass, wie wir uns kleiden sollen, wie wir uns begrüßen sollen, wie wir miteinander umgehen sollen in der Kirche. Doch zu Hause, da kann ich machen, was ich will. Da spricht die Bibel nicht darüber. Da bin ich der Chef. Ich kann mit meiner Frau umgehen, wie ich möchte. Ich kann mit meinen Kindern umgehen, wie ich möchte. Oder auf der Arbeit. Warum sollte die Bibel mir regeln oder mir zeigen, wie das Evangelium sich auswirkt auf meine Arbeit? Da kann ich doch machen, was ich will. Meine Kollegen sind doch auch nicht christlich. Warum sollte ich christlich mit ihnen umgehen? Doch der Apostel macht dir heute klar mit dem Abschnitt, den wir betrachten werden, dass das Evangelium, dass das vollkommene Werk Jesu Christi sich in deinem Umgang mit deinem Ehepartner auswirkt. Wir sehen es auch im Umgang mit unseren Kindern, dass das Evangelium sichtbar wird. Und auch der Umgang auf der Arbeit mit den Kollegen. Auch hier sehen wir, dass das Evangelium sich praktisch auswirkt in unserem Handeln, unter deinen Kollegen und unter deinem Chef. Als Anleitung für unseren Text heute haben wir heute direkt den Text vom Apostel Paulus. Ja, ich beginne Kapitel 3, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 17. Da gibt uns Paulus die Anleitung für unseren heutigen Predigttext. Er sagt uns: Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Jeder Bereich deines Lebens, den sollst du für Jesus leben. Und so ist der Vers 17 nicht nur der letzte Vers von dem Abschnitt, den wir davor betrachtet haben, sondern es ist auch die Einleitung für unseren Predigttext. Lass uns gemeinsam Kolosserbrief Kapitel 3, die Verse 18 oder 17 bis 4, 1 lesen. Kolosser Kapitel 3, Vers 17 bis Kapitel 4, Vers 1. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allem, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das Thema meiner Predigt heute lautet: Die Auswirkungen des Evangeliums im alltäglichen Leben. Die Auswirkungen des Evangeliums im alltäglichen Leben. Und der Apostel Paulus geht in unserem Predigttext auf drei Bereiche ein, die wir in unserem alltäglichen Leben finden. Die Auswirkungen des Evangeliums in der Ehe, das ist der erste Bereich. Die Auswirkungen des Evangeliums in der Familie, das ist der zweite Bereich, den uns der Apostel Paulus nennt. Und der dritte und letzte Bereich in unserem Predigttext ist die Auswirkung des Evangeliums auf der Arbeit. Und dieser Abschnitt, den wir im Kolosserbrief haben, ist dem Abschnitt im Epheserbrief sehr ähnlich. Und wenn jemand sich viel mehr noch mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dann kann er gern den Epheserbrief, den Kolosserbrief, beides aufschlagen und zusammen studieren. Sie haben sehr viel Ähnlichkeit. Doch der Apostel Paulus gibt uns im Epheserbrief noch viel weitere Erklärungen zu den Bereichen. Die Ähnlichkeit dieser beiden Briefe oder dieser Bereiche, die wir haben, das kommt davon, dass Paulus die beiden Briefe gleichzeitig geschrieben hat. Er war gerade im Gefängnis in Rom und viele Gelehrte gehen davon aus, dass es eine zweijährige Gefangenschaft war, von der wir in der Apostelgeschichte 28 berichtet wird. Der Apostel selber, und deswegen gehen viele Gelehrte davon aus, erwähnt eben im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 1 und Kapitel 6, Vers 20, dass er in Gefangenschaft ist. Und in unserem Kolosserbrief, da kommen wir noch dazu, er schreibt es in Kapitel 4, Vers 3, 4, Vers 10 und 4, Vers 18. Dort erwähnt er, macht Andeutung auf seine Gefangenschaft. Und so kann man davon ausgehen, dass beide Briefe zusammen mit dem Philemonbrief geschrieben worden sind. Doch es gibt einen Unterschied, den Paulus im Kolosser- und im Epheserbrief macht. Im Kolosserbrief geht er viel mehr auf die Beziehung eines Christen in Bezug auf seine Arbeit ein. In alle anderen Bereichen nimmt er ein, zwei Verse, in der Ehe hat er zwei Verse, für die Kindererziehung hat er zwei Verse und den Rest der Verse nutzt Paulus für den Umgang eines Christen mit seinen Arbeitskollegen, für die Auswirkungen des Evangeliums mit seinen Arbeitskollegen. Im Epheserbrief nimmt er alle drei Bereiche sehr ausgewogen vor. Dass Paulus so viel über das Verhältnis eines Christen und in Bezug auf die Arbeit spricht, kann daran liegen, dass Paulus ja den Philemonbrief geschrieben hat und Onesimus, ein entlaufener Sklave, gerade bei ihm war. Und Paulus schickt ihn nun zurück mit diesem Brief an Epheser, an die Gemeinde in Ephesus, Kolosser und an den Philemon. Und Onesimus überbringt diesen Brief. Und dann schreibt er, dass sie bekannt oder vertraut sind mit Onesimus. Er ist ein entlaufener Sklave und Paulus möchte ein klares Bild in der Gemeinde der Kolosser in Bezug auf die Arbeit geben. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir den Bereich der Ehe und der Erziehung einfach übergehen können, weil er hier nur ganz kurz erwähnt wird. Denn das Evangelium wirkt sich auch hier aus. Und so ist das christliche Leben nicht einfach nur für dich selbst gedacht oder das christliche Leben einfach nur für die Gemeinde gedacht, sondern das christliche Leben ist auch in der Ehe sichtbar und auch in der Erziehung, in den Kindern. Das Prinzip, das wir aus unserem Predigttext heute lernen, ist in allererster Linie, du lebst als Christ dein Leben für Gott. Und wenn du ein Mensch bist, der vielleicht Probleme damit hat, sich Sachen zu merken, besonders die Predigten am Sonntag, dann solltest du auf jeden Fall das mitnehmen von der Predigt heute. Und ich denke, es ist nicht schwer, sich zu merken. Du lebst für Jesus. Du lebst zur Ehre Gottes. Und so kommen wir jetzt zu unserem allerersten Bereich, wo sich das Evangelium auswirkt, und zwar in der Ehe. Die Verse 18 und 19, dazu möchte ich nochmal lesen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Der Apostel zeigt uns im ganzen Kapitel 3 vom Kolosserbrief, dass der Glaube nicht einfach nur eine Theorie ist, sondern der Glaube wird im täglichen Leben angewandt. Es geht nicht nur um einen Abschnitt, wo der Apostel Paulus dir einen Vorschlag gibt, einen Lebensvorschlag für deinen Lebensentwurf. Wenn du mal Zeit hast, ja, dann kannst du das mal in Angriff nehmen. Und solange du keine Zeit hast, machst du es in die Schublade. Nein, das Wissen, dass das Werk Jesu Christi vollkommen ist, dass das Evangelium sichtbare Auswirkungen hat in deinem Leben, dass Gott in seiner rettenden Gnade dich erlöst hat, zu seinem Kind gemacht hat, dieses Wissen gibt der Frau, ermutigt die Frau, sich ihrem Mann unterzuordnen. Damit beginnt der Apostel Paulus unseren Abschnitt. Und viele Menschen, die diesen Vers hören oder die Verse aus dem Epheserbrief, die denken gleich, ja, die Bibel ist mir zu frauenfeindlich. Und dieser Einfluss oder diese Sicht von Frauenfeindlichkeit nimmt auch immer mehr Einfluss auf die Gemeinde, auf die Frauen in einer Gemeinde. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Doch denkst du wirklich, dass der Vater des Lebens sich eine Ordnung ausdenkt, um seine Kinder, und zwar die weiblichen Kinder, zu unterdrücken? Sie zu erniedrigen? Will Gott nicht vielmehr seine Kinder christusähnlicher gestalten? Sie in ihrer Heiligung voranbringen? Doch genau das ist es, was er will. Deswegen sollten wir den Vers, den wir jetzt haben, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen, im ganzen Kontext der Bibel betrachten und nicht unsere persönlichen Vorurteile, dass die Bibel Frauen hasst und viel tiefer sieht, sie erniedrigt, dass die Männer nur gut sind, ablegen. Was der Apostel Paulus hier macht, ist, uns daran zu erinnern, dass es eine Schöpfungsordnung gibt. Jeder Christ ist in der Rettung und in der Stellung vor Gott gleich. Diese Gleichstellung war und ist schon immer bei Gott. Es gibt keine Veränderung aufgrund irgendwelcher kulturellen oder historischen Ereignisse. Gott hat kein Ansehen der Person, sagt uns die Bibel. Das bedeutet, er schaut nicht auf den Mann und bevorzugt diesen, oder er schaut nicht auf die Frau und erniedrigt sie. Keiner, weder Mann noch die Frau, sind in dieser Stellung dem einen oder anderen überlegen. Keiner hat das Recht, stolz zu sein, weil er ein Mann ist. Und keine Frau muss sich minderwertig fühlen oder geringer fühlen, weil sie eine Frau ist. Wir Menschen, und damit meint die Bibel Mann und Frau, sind in das Ebenbild Gottes geschaffen worden. Das sagt uns Gott gleich im 1. Mosebuch. Und der Apostel Paulus macht da keinen Unterschied von der Stellung der Person, sondern er bezieht den Vers auf die unterschiedlichen Aufgaben, die der Mann und die Frau haben. Für Jesus zu leben bedeutet, die Rolle, die Gott der Frau zugewiesen hat, anzunehmen. Die Frau soll ihrem Mann als Gehilfin zur Seite stehen. Und sich unterordnen heißt, die Autorität einem anderen zu übergeben. Der puritanische Prediger Jeremy Burroughs schrieb, sich selbst unten halten, das ist Unterordnung. Doch Paulus gibt hier eine Einschränkung. Er sagt nicht, dass du als Ehefrau dich jedem Mann unterordnen musst oder irgendeinem Mann, sondern es ist dein eigener Ehemann, dem du dich unterordnen sollst. Und wie kann diese Unterordnung nun praktisch aussehen? Für Jesus Leben als Ehefrau in der Ehe heißt, den Ehemann zu unterstützen. Das ist ein Beispiel für Unterordnung. Dein Ehemann, also an die Frauen jetzt, dein Ehemann ist nicht vollkommen. Ich denke, wir können als Ehemänner da zustimmen und unser Ja dazu geben. Der Mann braucht eine Gehilfin. Und du musst als Ehefrau deinen Mann ermutigen, dich an und auf seine Seite stellen. Dich unterordnen heißt nicht probieren, die Herrschaft über deinen Mann zu erlangen, ihn zu hetzen und zu fordern. Du sollst ihm helfen, ihn fördern, ihn den Rücken frei halten, wo du es kannst. Du sollst deinen Ehemann achten. Wenn du zum Beispiel eine Freundin hast, die nicht an Gott glaubt, oder jemanden, den du kennst, und du hast ein Problem mit ihm, dann achtest du deinen Ehemann darin, wenn du ihn als allererstes um Rat fragst. Wenn der Ehemann davon erfährt, dass du jeden anderen gefragt hast, wie soll ich meiner Freundin das Evangelium nun bringen und ihn einfach übergangen hast, dann ist es keine Achtung gegenüber dem Mann. Und ich denke, das würde die meisten oder alle Männer verletzen. Den Mann zu achten, sich dem Mann unterzuordnen, bedeutet auch nicht schlecht über ihn zu reden, sondern an seiner Seite zu stehen. Ich habe da ein Beispiel gelesen von Martin Lloyd-Jones. Er hat für ein paar Jahre lang eine Gemeinde besucht, ich weiß nicht mehr genau den Ort, und hat dort aber als Gastprediger gepredigt. Und nach der Predigt hat er noch den ganzen Tag bei dem Pastor dieser Gemeinde verbracht und übernachtete dort bis zum nächsten Tag. Die Frau vom Pastor fand Martin Lloyd-Jones sehr interessant, weil er schon beim ersten Besuch bemerkt hatte, dass die Frau eine sehr begabte und sehr kluge Frau war. Auch der Pastor hatte natürlich seine Begabungen, aber diese lagen eher in seiner Persönlichkeit. Er war sehr nett, er war sehr freundlich, er war ein gütiger und liebevoller Ehemann und Pastor. Doch in Bezug auf die Intelligenz gab es keinen Vergleich zwischen den beiden. Die Frau war schlauer oder klüger. Sie hatten zwar beide einen Hochschulabschluss, die Frau hingegen hatte aber einen akademischen Grad von einer Hochschule, und zur damaligen Zeit haben wenige Frauen diesen Grad überhaupt erhalten oder sie konnten überhaupt das Fach studieren. Sie hat nicht nur einfach diese Hochschule abgeschlossen, sie hat sogar eine Auszeichnung dafür bekommen. Der Mann hatte ein viel leichteres Fach studiert und hatte einen gewöhnlichen Abschluss. Also so berichtet es Martin Lloyd-Jones, und er sagte dazu, dass er nichts Schöneres gesehen hat, als die Weise, wie diese Frau mit ihrem Mann umgegangen ist. Wie sie die Position des Mannes in biblischer Hinsicht unterstützt hat. Sie hat sehr klug und feinfühlig gehandelt. Sie legte den Mann ihre Argumente in den Mund. Doch das hat sie nicht so getan, dass sie die Kluge dabei war, sondern sie hat immer den Eindruck vermittelt, dass es die Entscheidung des Ehemanns war, dass es seine Argumente waren. Sie war nicht nur eine fähige und kluge Frau, sie war auch eine christliche Frau. Und sie hat eben das Prinzip, dass der Ehemann das Haupt der Familie ist, in die Tat umgesetzt. Der Ehemann hat jede Entscheidung in der Familie gefällt. Auch wenn die Frau die Gründe gegeben hatte für diese Entscheidung. Sie handelte als eine echte Hilfe für ihn. Sie hatte die Eigenschaften, die der Mann nicht hatte. Sie hatte die Intelligenz, die dem Mann fehlte. Sie ergänzte ihn. Ihr Mann war aber immer und zu jeder Zeit das Haupt der Familie und das Haupt der Kinder. Wenn die nämlich Fragen hatten, wurde die Kinder immer auf den Mann verwiesen. Und so bewachte und beschützte die Frau die Position und die Aufgabe des Mannes in der Ehe. Das ist ein Beispiel, ein praktisches Beispiel aus der Geschichte, wie eine Frau sich unterordnen kann. Natürlich kommt auch die Frage, was Unterordnung nicht bedeutet. Und es gibt da ein ganz gutes Buch von John Piper, Einfach himmlisch. Da geht es um die Ehe und er gibt dort einige Beispiele, was die Unterordnung nicht ist. Unterordnung bedeutet nicht, dass du deinem Ehemann in allem zustimmen musst. Unterordnung bedeutet nicht, dass du deinen eigenen Willen am Traualtar abgegeben hast. Unterordnung bedeutet nicht, dass du nicht versuchen darfst, deinen Mann zu verändern. Unterordnung bedeutet nicht, den Willen des Mannes über den Willen Christi zu stellen. Und Unterordnung bedeutet auch nicht, dass du dich als Frau vor deinem Ehemann fürchten musst. Unterordnung wird durch den Gehorsam gegenüber Christus ausgeführt. Der Apostel Paulus kommt aber auch zu den Ehemännern in Vers 19 und das schauen wir uns auch an. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Die Gefahr, dass ein Mann die Unterordnung der Frau falsch verstehen kann, nimmt Paulus sofort in Vers 19 weg. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter oder in anderen Übersetzungen ärgerlich gegen sie. Auf der einen Seite soll der Mann die Ehefrau lieben und auf der anderen Seite soll er nicht bitter gegen sie sein. Das bedeutet, dass der Ehemann seinen ganzen Frust, den er vielleicht von der Arbeit hat, von seinen Kollegen, von den Freunden, nicht einfach nach Hause kommen soll damit und es bei der Frau auslassen soll. Das darf er nicht. Du kannst als Ehemann nicht dein geistliches Leben vor der Gemeinde führen und gleichzeitig deine Frau verbittern, zornig, mit einem verbitterten, zornigen und launischen Verhalten regelmäßig zum Weinen bringen. Du sollst nicht vor den anderen eine fromme Maske anziehen und vor deiner Frau dein wahres Gesicht zeigen. Das Evangelium wirkt sich in deinem Leben als Ehemann aus. Dein Leben für Jesus ist nicht nur in der Öffentlichkeit sichtbar, sondern auch hinter verschlossener Tür zu Hause, vor deiner Ehefrau, vor deinen Kindern. Und der Apostel gibt uns im Epheserbrief, also uns Ehemännern, ein Beispiel, wie diese Liebe zu unserer Frau aussehen kann. Er gibt uns ein Vorbild. Es gibt nämlich eine Person, auf die wir Ehemänner schauen können, der wir nachahmen können, um unsere Liebe in dieser Weise auch unseren Frauen gegenüber zeigen zu können. Er schreibt nämlich im Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Es ist eine aufopfernde Liebe, die wir gegenüber unseren Ehefrauen zeigen müssen. Uns selber hingeben, ganz hingeben, uns aufgeben, um unsere Frauen zu lieben. Das ist die Liebe, die wir erweisen sollen. Der Apostel Petrus gibt uns einen ähnlichen Gedanken in seinem Brief. Wir lesen im 1. Petrus 3, Vers 7. 1. Petrus 3, Vers 7, dort steht, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Für Jesus Leben als Ehemann bedeutet seiner Frau Ehre und Respekt zu erweisen. Doch Petrus geht in seiner Bibelstelle noch ein Stück weiter. Und das Interessante dabei ist natürlich, dass zu der damaligen Zeit, zu der Zeit des Neuen Testaments, Dort haben Frauen nicht geerbt. Die einzigen, die das Erbe der Familie bekommen haben, waren Männer. Frauen haben nichts bekommen. Und Petrus schreibt nun, dass die Frauen auch Erben sind. Ich denke, das hat die Christen zu der damaligen Zeit die Augen geöffnet. Sie sind wie wir Männer Erben am Reich Gottes. Und wenn Jesus Christus die Frau genauso zum Erben macht, sie würdigt und ehrt, wie kannst du als Mann dir zutrauen, dir anmaßen, deine Frau nicht zu lieben und sie nicht zu ehren? Für Jesus zu leben in dieser Welt bedeutet für die Frau, sich ihren Ehemann unterzuordnen. Für den Mann bedeutet für Jesus zu leben, seine Frau zu lieben, nicht rücksichtslos mit ihr umzugehen, seine Bedürfnisse hinten anzustellen. Der Apostel Paulus erwähnt aber noch einen weiteren Bereich, in dem sich das Evangelium in deinem Leben auswirkt. Das ist der zweite Punkt, und zwar in der Familie. Lass uns dazu die Verse 20 bis 21 aus unserem Predigttext lesen. 20 bis 21, und die Kinder können ganz aufmerksam mitlesen oder mithören. Ich denke, das ist der erste Vers, den sie auch auswendig lernen, wenn sie anfangen, etwas zu lernen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Und jetzt natürlich die Väter auch gut zuhören und auch die Mütter. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Der Apostel Paulus gibt den Ehemännern, den Frauen eine Aufgabe, eine Rolle. Aber auch die Kinder bekommen in der Familie eine Rolle. Die Kinder sollen seinen Eltern oder ihren Eltern gehorsam sein. Ich denke, jedes Elternteil weiß, dass die Kinder von Natur aus nicht gehorsam sind. Es wird ihnen nicht in die Wiege gelegt oder sie haben es von Geburt. Der Gehorsam läuft nicht einfach so daher und die Kinder nehmen es mit. Ja? Die Eltern müssen ihren Kindern helfen, auf sie zu hören. Die Eltern müssen ihre Kinder erziehen und ihnen helfen, gehorsam zu sein. Sprüche 1, Vers 8 ist auch ein guter Vers für die Kinder zum Auswendiglernen. Sprüche 1, Vers 8, dort steht, höre mein Sohn, und damit meint die Bibel natürlich auch die Mädchen, die Töchter, höre mein Sohn auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Als Eltern haben wir die erzieherische Aufgabe, eben weil unsere Kinder von Natur aus nicht gehorsam sind und eher zum Bösen neigen, zum Ungehorsam, haben wir die Aufgabe, sie zu erziehen. Doch ganz ehrlich, für einige Eltern ist das ein Problem. Denn die Erziehung von einem Kind ist dem einen oder anderen Elternteil oder vielleicht sogar beiden einfach zu anstrengend. Es kostet Kraft, aber man braucht Geduld, viel Geduld, Ausdauer, immer wieder erklären und ihn mitteilen. Man braucht Liebe, viel Liebe. Man braucht Überlegungen, die man trifft, wie man etwas am besten den Kindern erklärt. Und man braucht Zeit. Und natürlich wäre es bequemer, die Kinder nicht zu erziehen, inkonsequent zu sein, sie machen zu lassen, was sie wollen. Oder die Erziehungsaufgabe einfach abgeben, soll die Schule doch machen, dass sie gehorsam sind, oder soll doch der Kindergarten das tun? Für Jesus zu leben, als Elternteil, als Vater und Mutter, bedeutet, sein Kind zu helfen, gehorsam zu sein. Es bedeutet, aktiv das Kind zu unterweisen, in der Bibel und im alltäglichen Leben gehorsam zu sein. Und oftmals gibt es den Einwand der Eltern, ja, also mein Kind, das kann man nicht erziehen. Es ist einfach zu ungehorsam, zu stur, zu frech, hat seinen eigenen Willen. Ich kann es nicht erziehen. Das hören wir, wenn wir anderen Elterntreffen, vielleicht im Kindergarten und in der Schule. Doch wenn der Apostel Paulus die Anweisung hier gibt an die Kinder, dass sie gehorsam sein müssen und an die Eltern, dass sie ihre Kinder erziehen müssen, dann bedeutet das, dass die Kinder auch in der Lage sind zu hören. Sie haben ein Gehör, sie haben Ohren, sie haben einen Verstand und sie können hören. Doch was ist jetzt für euch Kinder wichtig, dass ihr auf eure Eltern hört, dass ihr gehorsam seid? Warum sollt ihr gehorsam sein? Was sagt uns denn der Apostel Paulus in dem Predigttext? Sollt ihr gehorsam sein, weil eure Eltern euch lieben? Steht das hier drin? Nein. Eure Eltern lieben euch, auch wenn ihr ungehorsam seid. Sollt ihr eure Eltern gehorsam sein, weil sie euch Sachen kaufen, euch ernähren, euch Dinge schenken? Auch das sagt uns der Apostel nicht, dass ihr deswegen euren Eltern gehorsam sein sollt. Du als Kind bist deinem Vater oder deiner Mutter gehorsam, nicht weil sie dich lieben, nicht weil sie für dich sorgen, sondern weil Gott eine Freude daran hat. Es ist Gott wohlgefällig, wenn du gehorsam bist. Du verdienst dir durch dein Gehorsam nicht etwas bei deinem Vater, bei deiner Mutter oder bei Gott. Doch was du als Kind wissen sollst, ist, dass für Gott zu leben, für Jesus zu leben, bedeutet, den Eltern gehorsam zu sein, weil er eine Freude an eurem Gehorsam hat. Er, der dich geschaffen hat, der dein Schöpfer ist, der dich als Kind in die Familie gesetzt hat, diesem Schöpfer willst du eine Freude machen, wenn du gehorsam bist. Es gefällt Gott, wenn Kinder gehorsam sind. Das sagt uns der Apostel Paulus. In der Parallelstelle im Epheserbrief sagt uns Paulus noch einen weiteren wichtigen Punkt zum Gehorsam der Kinder. Dort lesen wir nämlich, oder der Peter hat schon gelesen, Epheser 6, Vers 1 bis 3, dass die Kinder den Eltern gehorsam sein sollen, weil es eine Verheißung gibt. Es gibt, die Kinder haben eine Verheißung in dem Gehorsam, nämlich, dass es euch Kindern gut geht und ihr lange leben werdet, wenn ihr gehorsam seid. Das ist die Verheißung, die ihr als Kinder habt. Jeder von uns, der heute hier sitzt, hat eine Rolle, eine Aufgabe in der Familie. Die Ehemänner, die Ehefrauen, die Eltern, auch die Kinder. Ihr seid damit eingeschlossen. Du kannst also als Kind daheim nicht einfach machen, was du willst, was du gerne möchtest, dein eigener Chef sein, dein eigenes Reich aufbauen. In der göttlichen Ordnung sagt uns Paulus, du sollst deinen Eltern gehorsam sein. Das ist deine Aufgabe, die du hast. Sie sorgen sich um dich, sie sorgen für dich, sie lieben dich. Das ist ihre Aufgabe. Doch es gibt auch Eltern, die ihre Kinder zum Zorn reizen. Gerade die Väter, ja, die von der Arbeit nach Hause kommen, einen schwierigen Tag haben, müde sind, viel Stress hinter sich haben. Dann kommen sie nach Hause, jetzt wissen sie, okay, ich darf meinen Stress nicht an meiner Frau rauslassen, dann sind halt die Kinder dran. Doch das verbietet der Apostel Paulus genauso den Vätern und den Eltern, ihre Kinder zum Zorn anreizen. Vers 21, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht mutwillig werden. Wie reizt man ein Kind zum Zorn? Es sind zum Beispiel Aufgaben, die wir unseren Kindern geben, die sie nicht erfüllen können. Einem Kind zu zwingen, er soll ein Buch lesen, wenn es nicht lesen kann, das ist eine Aufgabe, die unmöglich für ein Kind ist. Und wenn man ein Kind dafür noch bestraft, dafür, dass es das Buch nicht liest, wo es gar nicht lesen kann, das ist Kind zum Zorn reizen. Von einem Kind etwas fordern, wozu es nicht in der Lage ist, zu erfüllen. Das eine Kind mehr zu lieben als das andere und dem Kind, das man nicht so sehr liebt, auch noch deutlich zu machen, dass man es nicht liebt, damit reizt man auch das ungeliebte Kind. Oder vielleicht seid ihr als Eltern oder du als Vater, greifst jede Situation, dein Kind nur überall, wo es geht, zu erniedrigen, es zu demütigen, vor anderen schwach zu machen. Auch das sind Dinge, die dein Kind zum Zorn anreizen. Ein weiteres Beispiel ist vielleicht, dass du, dein Kind hat gesündigt, es war ungehorsam euch gegenüber. Und du hast es schon zurechtgewiesen, du hast schon erklärt, dass die Sünde oder das, was das Kind gemacht hat, Sünde war. Und das Kind hat es auch verstanden. Doch den ganzen Tag darauf rumzuhacken, immer wieder es zu erwähnen und das Kind zu erniedrigen und vorzuwerfen. Auch das ist ein Beispiel, das Kind zum Zorn zu reizen, damit es unwillig wird. Niemals das Kind zu ermutigen, nicht ein Wort des Lobes dem Kind gegenüber zu sagen, keine Anerkennung für gute Leistungen. Vielmehr das Kind zu entmutigen. Damit reizen wir unsere Kinder zum Zorn. Und das dürfen wir nicht tun. Das verbietet uns die Bibel. Wir als Eltern, du als Vater, als Mutter, solltest deinem Kind ermöglichen, so zu sein, wie Gott es haben möchte. Du musst es erziehen, auf dein Kind Acht geben, es in der sündigen Welt unterweisen, nach dem Wort Gottes unterweisen, es auf einen richtigen Weg zu stellen. Das ist die Aufgabe. Der Psalmist sagt uns in Psalm 127, Vers 3, siehe, Kinder sind eine Gabe oder ein Geschenk von Gott. Und wir als Eltern erziehen diese Kinder für Gott, damit auch sie für Gott leben können. Für Jesus zu leben als Kind bedeutet, seinen Eltern gehorsam zu sein. Für Jesus zu leben als Vater oder als Mutter bedeutet, sein Kind zu erziehen, gehorsam zu sein und es nicht zum Zorn zu reizen. Und gerade wenn das Kind dem Elternteil oder dem Vater und der Mutter gehorsam ist, dann gibt es dir als Kind eine gute Möglichkeit, Zeugnis zu sein. Es ist heute nicht mehr modern, dem Elternteil gehorsam zu sein. Ja, viele Kinder sagen, warum muss ich den Alten überhaupt horchen? Und mit Alten meinen sie ihre Eltern. Doch wenn deine Klassenkameraden, deine Freunde sehen, wenn du sie einladest nach Hause oder in der Schule, dass du deinem Elternteil, dass du deinem Vater gehorsam bist, deiner Mutter, dann werden sie sich fragen, was ist bloß los mit dir, was ist falsch? Hörst du wirklich auf deinen Vater, auf deine Mutter? Dann hast du die Möglichkeit, deinen Freunden von Jesus zu erzählen, ihnen ein Zeugnis zu sein, ihnen zu zeigen, dass Gott Freude daran hat, dass du deinen Eltern gehorsam bist. Die Auswirkungen des Evangeliums hören aber hier nicht auf, sondern sie gehen noch weiter. Und zwar, wir sehen diese auch auf der Arbeit. Die Wahrheit, dass das Werk Jesu Christi vollkommen ist, verändert auch dein Verhalten gegenüber und deine Einstellung gegenüber deiner Arbeit, deiner Arbeitskollegen und auch deinem Chef. Das ist der dritte und letzte Punkt, den wir gemeinsam anschauen möchten. Das sind die letzten Verse, die Apostel Paulus uns im Predigttext gibt. Für Jesus zu leben bedeutet auf deiner Arbeit, dich daran zu erinnern, dass du als allererstes für den Herrn arbeitest. Das sagt uns Paulus in Vers 23. Und das ist ein wichtiger Satz, den wir als Christen uns einprägen müssen. Es bedeutet nicht nur alles zu tun, was uns gefällt und was wir gerne machen möchten, oder wie wir es gerne machen möchten. Hier schreibt Paulus, dass du alles von Herzen tun musst für den Herrn. Ob es dir nun Freude macht oder nicht. Ob es dir Sorgen bringt. Ob dich jemand dabei beachtet. Ob du Freunde dabei hast oder ganz alleine auf der Arbeit bist. Die Bibel ermutigt dich, alles von Herzen zu tun für Jesus Christus, deinem Herrn. Und diese biblische Wahrheit sollte dich als arbeitende Person sollte dich motivieren, in deinem Herzen alles zu tun, denn du tust es für Gott. Du willst es richtig tun, du willst es gut tun. Der Glaube an Jesus stärkt unsere Motivation für die Arbeit. Denn weil du in allererster Linie für Gott arbeitest und nicht für Menschen, Und diese Wahrheit macht aus dir einen fleißigen Arbeiter. Wir können diese ganzen Verse über die Arbeit auch so verstehen, dass wir Christen alle den gleichen Arbeitnehmer haben. Den Arbeitgeber, Entschuldigung. Wir haben alle den gleichen Arbeitgeber. Wir haben alle einen Chef. Es ist Gott. Wir haben bloß unterschiedliche Aufgaben in der Firma. Und wenn du zur Arbeit gehst und Probleme hast mit der Motivation, mit Freuden hinzugehen, ja, dann solltest du dir diese Bibelstelle aufschlagen, zur Hand nehmen, sie lesen und dich daran erinnern, du tust es nicht für deinen Chef. Du gehst nicht zur Arbeit, damit deine Kollegen sich freuen. Du gehst zur Arbeit, weil du es für Gott tust. Du lebst für Jesus Christus. Gott sagt uns hier durch den Predigttext im Kolosserbrief, dass du dir immer bewusst sein sollst, dass Gott dir bei deiner Arbeit zuschaut. Er sieht dich auf deiner Arbeit, auch wenn du gerade nur das Wenigste machst, um nicht gefeuert zu werden. Er sieht dich, wenn du deine Zeit falsch auskaufst. Er sieht dich, wenn du deine Zeit mit Dingen vergeudest, und zwar zum Beispiel mit Freunden im Internet, auf Facebook suchen, anstatt die Arbeit zu tun, für die dich der Chef bezahlt. Gott sieht dich. Und ich denke, dass der Apostel Paulus im Gefängnis das ein oder andere Gespräch mit einem Sklaven geführt hat über die Freiheit des Evangeliums. Vielleicht haben sie ihn gefragt, ja Paulus, du redest von der Freiheit des Evangeliums, ja sind wir denn nicht frei auch gegenüber unseren Herren? Wir müssen doch bestimmt nicht mehr arbeiten für unsere Sklaventreiber oder für unsere Chefs. Doch die Freiheit des Evangeliums liegt nicht darin, die Zeit, die der Chef bezahlt hat, frei im Internet zu surfen und für dich zu vergeuden? Nein. Die Freiheit, die wir als Christen haben, bedeutet, frei von Menschen zu sein, aber wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir für den Herrn, für unseren Retter arbeiten, das motiviert uns, denn er schaut uns bei der Arbeit zu. Und genau das meint der Apostel Paulus in Vers 22. Wir sollen nicht mit Augendienerei dienen, damit die Menschen einfach nur schön auf uns schauen, sondern im Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Du kannst deinen Chef betrügen, indem du nicht für arbeitest, wofür er dich bezahlt. Du kannst deinen Chef ausnutzen oder die Zeit vergeuden mit unnützen Dingen. Aber du kannst Gott nicht betrügen. Du kannst Gott nicht austricksen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ja, wenn ich Pastor wäre, wenn ich Evangelist wäre oder Missionar, ja, dann hätte ich viel mehr Freude bei meiner Arbeit. Dann würde ich natürlich jede freie Zeit, die ich hätte, dafür opfern, mich im Wort Gottes zu motivieren und immer voller Freude zur Arbeit gehen. Aber mein jetziger Job, da kann ich nicht mit Freude hingehen. Das ist ja nicht vergleichbar, Missionar und mein jetziger Job. Ich muss dir sagen, dass das keine biblische Einstellung oder keine biblische Sicht ist in Bezug auf die Arbeit. Die Arbeit, die du jetzt machst, ist nicht niedriger wert als die Arbeit eines Predigers, Evangelist oder Missionars. Jeder von uns hat eine Aufgabe bekommen. Jeder von uns ist an einer Position, in der Gott uns hingestellt hat. Und der Apostel Paulus macht ja auch keinen Unterschied im Predigttext. Er sagt ja auch nicht, und ihr Evangelisten seid motiviert bei eurer Arbeit. Und alle anderen, die können zur Arbeit gehen, wie sie wollen. Das gibt uns der Predigttext nicht her. Du musst alles für Gott tun. Jesus Christus ist dein Herr. Er ist derjenige, für den du arbeitest, für den du arbeiten möchtest, für den du dich motivierst, für den du ein Zeugnis auf deiner Arbeit bist. Luther sagte zu dem Punkt Folgendes. Eine Frau, die eine Kuh melkt, eine Melkerin, kann auch zur Ehre Gottes eine Kuh melken. Und das tut sie, indem sie alle Dinge für Jesus Christus tut. Sie arbeitet zur Ehre Gottes. Die Auswirkung des Evangeliums befreit uns und gibt uns Freude, um zu unserer Arbeit zu gehen und schenkt uns natürlich auch, mit ganzem Herzen dabei zu sein. Wir dürfen nicht einfach nur halbherzig zu unserer Arbeit gehen. Du darfst keine Person sein, bei dem sich deine Kollegen fragen, tut mir echt leid, dass ich dich jetzt gerade was Geschäftliches gefragt habe, nur weil du jetzt böse auf seine Frage geantwortet hast. Du darfst deinen Arbeitskollegen, deinem Chef nicht das Gefühl vermitteln, dass wenn er mit etwas kommt, mit etwas Beruflichem, dass du davon genervt bist. Bei solchen Menschen merkt man schnell, dass sie keine Freude bei der Arbeit haben. Wenn man das Beispiel zum Beispiel an einer Telefonhotline, du rufst für irgendetwas an, für deinen Telefonvertrag, willst irgendwas ändern an deinem Tarif, du kommst nicht durch. Und wenn jemand daran ist, dann ist die Person unfreundlich, gibt dir keine Info und du denkst, ja, tut mir leid, dass ich überhaupt angerufen habe als Kunde eigentlich. Die Menschen dürfen von dir nicht ein solches Bild haben, dass du deine Arbeit ungern tust. Was machst du denn überhaupt auf der Arbeit, wenn du keine Freude, keine Lust hast? Wenn sich die Kollegen fragen, warum arbeitest du überhaupt hier? Du bist dann kein gutes Zeugnis für die Gnade Gottes in dir. Du bist kein Licht des Evangeliums, das so leuchtet in den Menschen, die dich umgeben. Ein Leben für Jesus befreit und befähigt dich, auf die Arbeit zu gehen, motiviert, voller Freude und mit ganzem Herzen dabei zu sein. Egal, wie schwierig deine Arbeit ist. Egal, wie sehr dich die Menschen ausnutzen bei der Arbeit oder sogar ausbeuten. Denn du wirst von Gott belohnt. Das sagt uns Apostel Paulus in Vers 24. Den Lohn, den wir empfangen, das Erbe, es kommt von Gott. Für Jesus Leben verändert deine Sicht, deine Motivation und deine Einstellung gegenüber deiner Arbeit. Du willst und du wirst ein Christ sein, der ein lebendiges Zeugnis auf der Arbeit ist. Was können wir nun heute mitnehmen von der Predigt heute? Als Christ lebst du für Jesus. Du lebst für Jesus. Egal, wo Gott dich hingestellt hat, egal, wie schwierig deine Ehe ist, egal, wie schlimm deine Eltern sind, egal, in welcher Familie du aufgewachsen bist, Gott hat dich dahingestellt, egal wie frech oder ungehorsam deine Kinder sind. Egal wie schwierig du es auf der Arbeit hast, du lebst für Jesus. Das Evangelium von Jesus Christus ist vollkommen in all den drei Bereichen und wirkt sich in diesen Bereichen auch aus. Du bekommst die Freude, die Motivation, die Leidenschaft, die Lust, deine Frau zu lieben, deine Kinder zu erziehen, deinen Eltern gehorsam zu sein, deinem Chef alles zu tun, was er von dir fordert. Ausgenommen natürlich Sündigen. Du lebst für Jesus. Und es ist Gott selbst, der dir die Kraft gibt, diese Aufgaben zu seiner Ehre auszuführen. Wenn du denkst, dass du es nicht schaffst, dann darfst du wissen, dass die Gnade Gottes in deiner Schwachheit wirksam ist. Und dass Gott dich in seiner Gnade festhält und dass seine Gnade genug ist für deine Schwachheit. Ich möchte mit einem Entschluss von Jonathan Edwards die Predigt schließen. Mit dem Alter von 17 bis 19 Jahren hat er verschiedene Entschlüsse gemacht, um sein Leben für Gott zu leben. Und ich möchte den Entschluss 43 lesen. Ich bin entschlossen, bis zu meinem Sterben niemals so zu handeln, als gehöre ich mir selbst, sondern in allem so zu handeln, dass ich voll und ganz Gott gehöre. Amen. Unser Vater, Herr, du bist unser Herr. Du hast uns dein Wort gegeben, das wir heute betrachten durften. Dass dein Evangelium, die Wahrheit, dass das Werk Jesu Christi vollkommen ist, sich auch in unserem Leben auswirkt. Nicht nur in der Gemeinde, im Umgang mit Christen, sondern auch im Umgang mit unseren Ehepartnern, im Umgang mit unseren Kindern, im Umgang mit unseren Eltern, aber auch im Umgang auf der Arbeit mit unseren Kollegen und dem Chef. Herr, helfe du, diese Wahrheit auch in unserem Leben praktisch werden zu lassen. Auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn wir in einer Ehe sind, wo es schwerfällt, für dich zu leben, helfe du uns, uns unterzuordnen, unseren Ehemännern. Helfe du den Ehemännern, ihre Frauen zu lieben, sich ganz für sie hinzugeben, sich zu opfern für die Frau. Helfe du den Kindern, dass sie lernen, gehorsam zu sein, denn das ist eine Freude für dich. Und helfe du den Eltern, den Vätern, die ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen, sondern sie zu ermutigen, zu loben, sie anzuleiten in deinem Wort. Du siehst, Vater, auch, dass es uns schwerfällt, zur Arbeit zu gehen, Menschen zu dienen, ihnen zu gehorchen, das zu tun, was sie von uns fordern. Helfe du uns dabei, das mit Freude zu tun, motiviert und mit ganzem Herzen dabei zu sein, denn wir tun es für dich, Herr. Helfe du uns, diese Wahrheit zu verinnerlichen, auch praktisch zur Anwendung zu bringen, gerade in der Woche, die vor uns liegt, die kommt. Helfe du uns, Täter deines Wortes zu sein. Wir möchten ein Zeugnis deines Evangeliums sein. Und dein Evangelium wirkt sich aus. Es breitet sich aus in unserem Herzen, in unseren Taten, in unserem Umgang, in unseren Worten. Wir bitten dich im Namen unseres Erlösers, Jesu Christi.